Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach, dass wir doch umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstücke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Daarna nahm Mose den Stab, der vor dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Ja, meine Lieben, wir sind hier in einer ganz dichten Folge von Ereignissen, auch mit diesem Kapitel. Zwischen dem 12., wo wir von Aaron und Miriam und ihrem Reden gegen Mose gelesen haben, bis jetzt, da ist vieles passiert, sehr viel. Da war die Sache mit den Kundschaften, ihr erinnert euch das vielleicht. Die Kundschaften, die Spionen, die zurückkehrten und sagten: Wir können das mit dem Volk daar nicht aufnehmen. Gar nicht, geht nicht. Aber zwei sagten: Wenn wir den Herrn vertrauen, wir schaffen es. Aber das Volk ging nach der Mehrheit und bekam dafür 40 Jahre Aufenthalt in der Wüste. 40 Jahre. Wenn man die vorige Kapitel aufsteckt, da ist was zu finden von dem Aufruhr von Korach und seine Leute. Auch noch von Aarons Stab. Es sind ganz dichte Ereignisse, in denen wir uns hier befinden. Aber eins muss uns klar sein. Wir haben im Rücken jetzt schon die 40 Jahre der Wüstenwanderung. 40 Jahre Zusatzerfahrung mit Gott, kann man auch sagen. Manchmal, wenn ich meine Geburtstage bedenke und, naja, ganz besonders im vorigen Jahr, dann frage ich mich: Wie viele Jahre hat hier eigentlich Gott geschenkt? Was hast du da zusätzlich eigentlich erlebt? Wie wäre es gewesen, wenn du mit 30 gestorben wärst? Wenn ich mal zurücksehe, dann empfinde ich es schon als ein Stück Gnade, dass es schon ein bisschen mehr wie dieses 30 hat. Und jetzt stehen wir vor dem Geheimnis einer ganz besonderen Lebensgeschichte. Und zwar vor der Lebensgeschichte der Miriam, von der wir schon gehört haben. Unglaublich gut wird es hier erzählt. Die Bibel überrascht uns ständig. Mannoman, du kannst doch nie gewöhnen ans Bibellesen. Ich muss das einfach mal einmal so sagen. Ist doch toll, oder? Du kannst doch nie richtig dich gewöhnen ans Bibellesen, weil da immer wieder Dinge auftauchen, selbst wenn du denkst, naja, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Da kommen noch ganz andere Facetten, jedes Mal. Habt ihr auch die Erfahrung? Ist doch wunderbar. Hat man das auch in der Zeitung oder mit einem Roman? Bin mir nicht so sicher. So kurz ist das hier. Die ganze Gemeinde Israeliten kam in der Wüste Zin, im ersten Monat, und das Volk lagerte sich in Kadesh, und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Schluss. Über Miriam nichts weiter. Und jetzt bleiben wir doch einen Augenblick daran stehen. Geheimnis, habe ich das genannt, Geheimnis einer Lebensgeschichte. Das ist der erste Punkt. Sehr sachlich wird es erzählt. Der Zinfluss, das Kadesh, en wir können es bis heute auf der Landkarte verfolgen. Die dreimal, dass ich eine Israelreise gemacht habe, haben wir immer wieder auch den Süden mit der Wüste besucht. Auch wenn vielleicht nur zwei Tage. Und wenn wir dann schon in Süden waren, dann sagte der Reiseleiter immer, ich will euch unter allen Umständen eines zeigen, nämlich einen Fluss in der Wüste. Ernst? Geht immer so, hè? Ja. Viele in der Reisegruppe waren dann immer überrascht. Sie sagten, was? Flüsse in der Wüste? Zur Wüste gehört doch eigentlich, dass alles trocken ist und, naja, da gibt es vielleicht so ein paar dornige Sträucher und sowas kahle Felsen. Aber ein Fluss in der Wüste? Jawohl! Es gibt den Zinnfluss. Genau was hier berichtet wird. Sie kamen in der Wüste Zinn. Und das hat seine Ursache darin, dass es ein Zinnfluss gibt. Der fließt zwar nicht das ganze Jahr, den heißen Monaten nicht. Aber da ist ein tiefer, eine ganz tiefe Schlucht, wie die Amerikaner das nennen, ein Canyon, eingeschnitten. Und es gibt auch einen Quelltopf in dieser Gegend. Unglaublich, oder? Flüsse in der Wüste. Ja, die gibt es. Ist einer der Punkte übrigens, bei denen ich als Student an der kritischen deutsche Kommentare gestrauchelt bin, damals. Da gab es damals Ausleger vom Alten Testament, die sagten, ja, wie sollen 600.000 Mann sich da auf der Sinai-Halbinsel aufhalten? Die haben doch nicht zu essen, nicht zu trinken, doch gar keine Lebensgrundlage. Gut, ein paar Kamelen, aber was ist denn das? Nichts, was einem Volk mit 600.000 Männern, nur Männer, wir haben nog niet gereden van die Frauen und die Kinder, 600.000 Männer ein Überleben geben könnte. Aber so ist es nicht. Man kann dort leben. Warum soll ein Gebiet von der Größe von Bayern nicht 600.000 Männer mit ihren Angehörigen nähren? Ich habe euch schon erzählt einmal von unserem Besuch an den Beduinen, ne? Da wo in die Wadis tief da unten das Wasser gestaut wird durch die Deiche. Da war genügend Wasser. Da pflanzten sie alles, was sie brauchten. Wir waren in den Tomatengarten der Beduinen. Ein Traumoase. Es war nicht so, wie die Kritiker ihre Bibel malten. Dit Zinnfluss. Und schau mal, sie waren da im ersten Monat. Das heißt, in Israel, der Nissan, der in März, April fällt, Frühling. Und Kadesh war für 40 Jahre gewissermaßen ihr Hauptstadt in diesem Wüstengebiet an der Grenze zu Kanaan. Ist interessant, wir haben dann ein Museum besucht. Und Kadesh, da wird unendlich viel geschrieben. Schon vor tausende Jahren. Viel geschrieben, da wo auch eine Grundlage für die Schriftüberlieferung in Israel gelegt werden konnte. Hè? vielleicht hat Mose da seine Bücher geschrieben, diese 40 Jahre. Und jetzt immer noch das Staunen. So wenig über Miriam. Ein Nachruf, den wir gemacht hätten, der hätte ja einiges enthalten können, oder? Warum nicht noch einmal ein dankbarer Rückblick? Ein Rückblick darauf, dass sie Mose das Leben gerettet hat. Dass sie auf das Kästchen aufgepasst hat. Sie hat auch die ägyptische Prinzessin ein Angebot bereitet. Die Tochter von Pharao. Und wenn die dann das Kästchen nimmt, dann guckt Miriam, dass das Kind über die Runden kommt. Warum nichts davon? Warum nichts von der Prophetin, die am Schilfmeer die ganzen Frauen Israels angeführt hat in ihrem Lobgesang vor Gott, als Israel gerettet war und das Heer des Pharaos ihn nicht mehr verfolgen konnte? Und warum nichts berichtet jetzt von dem, was wir in Kapitel 12 gelesen haben, von ihrer Heilung? Gibt's dann gar nicht zu gedenken? Doch. Doch. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist auch aus ihrer Lebensgeschichte im Kurzstil noch sehr gut erkennbar hier, wo es heißt, sie, Miriam, wurde dort begraben. Sie erhielt ein Begräbnis im Rahmen des Volkes. Miriam hatte die Aufnahme in ihr Volk wieder vollzogen. Besser noch, geschenkt bekommen. Sie war wieder ein Teil des Gottesvolk. Das Gottesvolk war bei ihr. Sie starb nicht außerhalb. Nicht abseits in einem Zelt oder sowas. Sie war als ein Teil des Volkes mit dort am Zinnfluss. Mit in der Gemeinschaft der Glaubte, der Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, bis dahin immer noch ein glaubendes Gottesvolk. Dort wurde sie begraben. Und jetzt möchte ich einfach fragen, kann es für unseren Lebenslauf viel darüber hinausgehen? Als dass ich als Kind Gottes in die Gemeinschaft der Glauben hineingefunden habe. Kann jemand mehr sagen als dies, wenn ich sterbe, dann vertraue ich, dass auch ich als ein Glied der Gemeinde Jesu sterben darf. Dass auch ich Vergebung der Sünde habe, wie Miriam die erfahren hat, nachdem sie 7 Tage ausgeschlossen war, wie wir gelesen haben. Sie hat voor Gott ein klares Leben geführt. Gott hat eingegriffen, auch in der Strafe, jawohl. Aber sie wurde auch wieder aufgenommen und konnte als ein Teil von Gottes Volk ihr Leben abschließen. Kann man von uns einmal mehr sagen? Solche Dinge fallen mir auf. Vielleicht hat das zu tun mit, wenn man ganz viel Begräbnisse schon mit erfahren hat. Aber das fällt mir auf. Das sind so kleine Zutaten. Aber Vergebung, zurück ins Gottesvolk und dann den Weg hinüber in die Ewigkeit antreten dürfen. Wäre das als Lebenslauf nicht wunderbar? Das Geheimnis einer Lebensgeschichte. Zum zweiten Punkt. Den beschreiben wir so. Gott ist schuld. Jetzt kommt das Wassermangel. Vers 2. Die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten zich gegen Mose und Aaron und das Volk haverte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Jetzt kommt das Warum. Die Warum-Frage, die immer unter uns lebt. Vers 4. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? Und später, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesem bösen Ort? Das heißt doch, im Grunde habt ihr uns falsche Vorstellungen vermittelt. und Gott, von dem ihr spricht, Gott macht uns auch falschen Versprechungen. Aber das stimmt nicht. Dieses Warum ist wie eine Speerspitze gegen Gottes Führungen. Und wenn wir nach dem Warum fragen, hat es auch sehr oft einen seltsamen Touch, nicht wahr? Sag mal, fragen wir nach dem Warum, weil wir mehr mit Gott zusammenkommen möchten? Oder fragen wir nach dem Warum, weil wir den Eindruck haben, Gott muss sich rechtfertigen? Er muss Gründe liefern. Ich sehe gar nicht ein Warum, dass es so sein sollte. Von meinen Konfirmanden in Amersfoort habe ich na und wann immer wieder Apps und Mails bekommen über das Leid. Das Leid in der Welt und auch das Leid, das sie selbst erlebten. Und dann fragten sie, kannst du mir helfen? Die haben mir ständig gefragt, die Studenten, die Kolleginnen und so weiter, die fragen mir ständig, wenn es ein lieber Gott gibt, woher kommt denn das Leid? Immer dieser Nummer 1 in unseren Gesprächen. Waarom lässt er das Leid zu? Ein Gott muss doch sehen, was hier sich Menschen antun, was ich mir selber antue, was da alles los is in der Welt. Wenn es ein liebender Gott gibt, waarom? Und natürlich habe ich im Laufe der Jahre unterschiedliche Antworten gegeben. Es waren unterschiedliche Leute. Aber ein Teil der Antwort war immer dasselbe. Wir Menschen, wir hatten gar kein Leid vor dem Sündenfall. Das glaube ich nicht. Wenn man Adam das Wort Leid damals gesagt hätte, ich glaube, der hätte keine Ahnung davon gehabt. Und wir werden auch kein Leid mehr haben. Das steht so drin, im letzten Bibelbuch. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod wird mehr sein. Alles weg. Aber in dieser Spanne, nach dem Sündenfall, als der Mensch sich entschloss, aus freien Willen von Gott wegzugehen, da war die Einfallstür offen für Tod und Krankheit und Leid. Das gehört zu unserer Welt, mit unseren freien, von Gott nicht irgendwie gemachten Entschluss. Wir verlassen ihn. Was für ein Grund hatte eigentlich der Mensch, aus dem Paradies wegzugehen? Ich kann darüber nachdenken, jahrelang. Aber es gibt keine Grund, gar keine. Es gibt nur die Verführung vom bösen Heer. Der sagte, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet noch ein Meer bekommen. Es war diese Anziehungskraft von dem Meer. Aber es gab vom Paradies aus keinen Grund, Gott zu verlassen. Jedoch jetzt gibt der Mensch Gott auf, geht in seine Welt, baut seine Welt auf und dann, wenn was los ist, dann fragt er plötzlich lieber Gott, waarom machst du nicht? Seltsam, oder? Aber gut, wir waren beim Problem mit dem Wasser. Und das Warum, das da kommt, da möchte ich nochmal stehen bleiben. Und zwar daarom, weil ich immer wieder sehe, wie dieses Warum die Menschen plagt. Wissen Sie, das kann auch innerlich Schmerzen auflösen. Und gar nicht wenig. Vielleicht neigen wir als Holländer, Schweizer, Deutscher und Österreicher, diese vier Völker, vielleicht neigen wir besonders in diese Richtung hinein, dass wir immer was wissen möchten. Ich erinnere mich an eine Führung in Rom, da waren wir in einem neu gebauten Hotel. Und am Morgen, da kamen die Leute alle schockiert darunter im Frühstückraum. Sie hatten die Dusche angemacht und aus der Dusche kam nur das heiße Wasser. Jetzt waren sie alle halt verbrüht im Frühstücksraum. Und natürlich, worüber diskutierten wir? Alle stellten die Frage, warum? Wie könnte das passieren? Warum ist das passiert? Ich habe dann gemerkt, die Italiener fragten nicht warum. Die Italiener wollen den Schalen beheben. Das war ihr Interesse. Ich meine, natürlich muss man auch die Ursachen kennen. Aber das war toch ein Unterschied. Das ist interessant. Aber so wie wir an der Warum-Frage interessiert sind, und es noch vervolgen über 6 Firmen zurück, wer da eigentlich schuldig war, ja, das kennen die nicht. Bei uns ist es ungeheuer stark ausgebreitet. Aber jetzt möchte ich das so leicht doch auch weer nicht machen. Es gibt auch ein sehr, sehr tiefes, aufwühlendes Warum. Und ich möchte ganz klar dazu sagen, diese Warum-Frage gibt es auch bei gläubigen Menschen. Auch bei uns. Viele junge Pfarrer haben immer Angst vor Beerdigungen. In große Gemeinde gibt es dann noch einen älteren Kollegen, die in der ersten Zeit die Beerdigungen macht, hè, wie das dann so versprochen wird. Aber ihr könnt euch denken, das gilt nooit ein paar Mal und dann mussten sie dran. Ich selbst musste in den ersten Jahren mehrmals die Beerdigung eines Kindes leiten. Einmal sogar von 2 Kindern kurz hintereinander. Beide völlig unerwartet. Und natürlich, ich machte den Trauerbesuch. Und in beiden Fällen kam sofort die Frage, warum? Mädchen war 11 Jahre, Junge war 15 Jahre. Lass mich klar und deutlich sagen, wir können als Christen nicht jede Warum-Frage beantworten. Das können wir nicht. Wir sitzen nicht auf Gottes Thron. Darum nicht. Ich muss die Fäden in seiner Hand lassen. Was ich sagen kann, ist dies. Alles, was das Leben so mit sich bringt, ist eigentlich ein Ruf näher zu ihm zu kommen. Alles, ob wir krank sind, ob wir gesund sind, jung, alt, was du erlebst, ist jedes Mal auch ein Ruf, komm näher zu mir. Und wenn man die Dinge von daher ansieht, da brauche ich die Einzelheiten auch nicht mehr aufhellen. Versteht ihr? Ich brauche nicht mehr die Antwort für alles in der Tasche haben. Ich kann einfach sagen, ich weiß das in diesem Fall nicht. Ich kann das vielleicht erst in der Ewigkeit erkennen. Vielleicht. Aber Gott ist mir nicht schuldig, alles zu erklären nachher. Aber es ist schon ein Ruf näher zu ihm. Und wenn ich diesen Ruf überhöre, dann geht mir Wesentliches verloren. Warum? Ach, en daar funktioniert unser Gedächtnis natürlich auch gut, hè? Das gehört nicht zu unseren Belastungen in Warum-Fragen. Für die Israeliten ist es mit einmal klar. Mann, oh Mann, da gab es Feigen in Ägypten, Weinstöcke in Ägypten. Ah, die gibt es in der Wüste nicht, das stimmt. Da gibt es Granatäpfel und da gibt es Wasser. Ist ein fruchtbares Land, was tun wir hier? In der Wüste. Sollen wir auf das alles verzichten? Und bitte nimm es mir nicht übel, aber die Sehnsucht nach diesem Ägypten, die haben wir alle in uns. Auch das ist mit ein Teil unseres Lebens mit Jesus, dass uns das immer wieder klar wird. Ich kann nicht sagen, oh, das sind die, ich hab's nicht. Nein, ich hab's auch in mir. Ich möchte auch gerne so einen Ägypten mit Wasser, Weinstücken, überreichliche Versorgung. Und manchmal möchte ich auch wieder zurück in alte Verhältnisse. Ich werde, solange ich in dieser Welt bin, das nie ganz verlieren. Aber eins ist wichtig, dass ich Rede. Dass ich es einfach sage. Es auch meinem Jesus sagen kann. Herr, du siehst ja in alle Dinge hinein. Und du weißt, mich locken wieder ganz andere Verhältnisse an. Manchmal ist das wie ein Reiz, der aufbricht. Und dann ist es gut, dass Jesus auch kommt zu mir. Ich bin gekommen, wie hat er das gesagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, kann man behalten, 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben in seiner ganzen Fülle. Luther Wibbel, und volle Genüge. Du wirst im Endeffekt bei mir sehr viel mehr erhalten, als du dir je vorstellen und wünschen kannst. Es wird wunderbarer und reicherer. Aber unterschätze das nicht bei dir. Und jetzt zum letzten, dritten Punkt. Wir waren dabei, Gott ist schuld. Mit diesen ständigen Vorwürfen, die wir Gott machen. Dritter Punkt. Bleib unter allen Umständen an Gottes Wort. Unter allen Umständen bleib an Gottes Wort. Ich habe es heute Nachmittag für mich noch einmal laut gelesen. Und da hineingeschaut in diesen Bericht, ist er nicht hart? Was hat er eigentlich gemacht, der Mose? Was hat er denn falsch gemacht? Das erste war wunderbar, Vers 6. Da gingen Moses und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte, fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Anders gesagt, sie untergaben es alles Gott. Herr, wir geben es zu dir. Immer der wesentliche erste Schritt, muss man sagen. Und ich kann nur sagen, wunderbar, dass sie staaten. Und dann begint auch Gott zu reden. Und jetzt, höre bitte genau zu, was war der Auftrag? Da musst du schon ein Stück mitdenken. Nimm den Stab, versammle die Gemeinde und rede zu den Velsen. Dann kommt das Wasser. Drei Dinge. Bei Gott gibt es wenig Nebensätze. Unser Gast heute Morgen hat gesagt, bei ihm gibt es wenig Wenn und Aber. Ja, ich sag mal, wenig Nebensätze. Alles wird klar und liebevoll auf den Punkt gebracht. Den Stab, versammeln, und redet zu den Velsen. Und jetzt? Schau mal. Das erste passiert genau, wie es von Gott gemeint war. Vers 9. Da holte Mose den staap. Das zweite, genau wie Gott es ihnen sagte. Vers 10. Mose en Aaron versammelten die gemeinde voor den Velsen. Bis dahin, alles wunderbar. Aber jetzt geht es, ich sag mal, wie beim Bahnhof, Hauptbahnhof in Linz. Wo die Gleise zunächst parallel sind. Alle parallel. Alle genau nebeneinander. Aber dann, außerhalb vom Bahnhof, beginnen sie langsam auseinander zu laufen in verschiedenen Richtungen. Und jetzt können wir genau miterleben, wie die Gleise auch hier auseinander gehen. Denn es wird kritisch, wo sie sagen zur Gemeinde, hört ihr, Ungehorsamen, haltet ihr es für möglich, dass wir Wasser für euch aus diesem Felsen fließen lassen? Aber sie sollten doch gar nicht die Gemeinde ansprechen. Rede zu dem Felsen, sagte der Herr. Dass sie jetzt ein Predigt halten, ein Predigt als Volk war im Auftrag Gottes nicht vorgesehen. Das zweite. Werden wir Wasser für euch fließen lassen? Das ist gar nicht das Thema. Das Thema soll sein, dass Gott ihnen Wasser schenkt auf dem Felsen. Was werden wir Wasser fließen lassen? Vor einiger Zeit hätten wir auch ein bisschen so eine Kultur, hä? Yes, we can. Du weißt noch, wer das gesagt hat. Und wir schaffen das. Du weißt auch noch, wer das gesagt hat. Eigentlich ging das die ganze Welt damals hindurch. Jetzt sind wir so 10, 15 Jahre später. Hä? Hat nicht viel geholfen. Aber genau wie bei uns, da wird es auch hier bei Mose unheimlich. Da ist Gott eindeutig weg. Und dann Vers 11. Mose schlug auf den Felsen. Auch das war im Auftrag Gottes nicht vorgesehen. Er sollte nur reden. Und er machte sogar zweimal, hè? Mit dem Stab. Vielleicht um das noch ein bisschen eindrucksvoller zu demonstrieren. Wir können Wasser hervorbringen. Hier ist der Stab. Und ich schlage zweimal an. Schau mal das Ergebnis. Zweimal, damit es klar geht. Siehst du? Und wenn du diese Spur folgst, dann meinst du, ja, so unbegreiflich war Gottes Gericht nicht. Wenn ich noch eines jetzt zähle, meine Lieben, wie viel hängt daran, dass das Wort des Herrn klar und unverfälscht weitergegeben werden wird. Weißt du, es sind oft die Kleinigkeiten, die alles verändern und alles in eine ganz andere Richtung führen können, wenn wir an die Stelle Gottes setzen, dass es die Menschen sind. Ich sage es an einem Beispiel, wo es mir jetzt besonders nahe kommt. Die Kirche hat, wenn sie in der Spur der Apostel blieb, immer geredet vom Wort des Herrn. Ich kann es eigentlich klaarmachen aan deze einfache Aussage, und Gott sprach. Heute sagen vielen, wir lesen die Bibel und sagen, das sind Erfahrungen von Menschen. Spürt ihr, was sich da verlagert? Die Bibel ist zwar, aber nicht nur das Bericht von Erfahrungen von Menschen, sondern sie ist Wort Gottes. Und Gott sprach. En Menschen können vielerlei Erfahrungen machen. Jawohl. In der Erfahrungsebene ist auch momenteel in diesem Programm hier in Oberösterreich, hè, wie heißt das auch wieder in Mundart, überall diese Affischen, ist maar zugekommen. Gut, in de Erfahrungsebene, da sind wir oft ganz nah beieinander. Eine muslimische Kindergärtnerin ging in einem Erziehungsurlaub. Nachher kam sie wieder zurück. Verschleiert. Was sie vorher nicht war. Ah, da gab es natürlich Gesprächsbedarf. Und dann sagte sie, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, Allah hat mein Kind gehalten. Wir haben zu Allah gebetet. Und jetzt ist mein Kind gesund. Darum. In Gebiet der Erfahrung, da vermischen sich so viele Ähnlichkeiten. Da kriegen wir die Dinge nie klar. Aber wenn es darum geht, was hat Gott gesagt, dann sind wir an dem Punkt, der die Entscheidung bringt. Meine Liebe, zieh Gottes Wort nie in Zweifel. Das ist wirklich, was unser Bericht hier nach vorne bringt. Aber eines habe ich noch nicht angesprochen. Das Wunder der Barmherzigkeit hier. Das Wunder der Barmherzigkeit Gottes. Auch bei all dem, was sie falsch gemacht haben, bleibt eines. Sofort floss viel Wasser heraus. Es passierte. zodat die gemeinde und die vier daarvan trinken kan. Oh, wie gnädig is Gott onder al diesen velen. Was haben auch wir oft schon Fehler gemacht, falsch gemacht. Und Gott schenkt trotzdem wunderbare Dinge. Trotzdem. Habt ihr nicht die Erfahrung? Ach. Es ist durchaus möglich, dass Menschen in unserem Land in ganz liberalen Verhältnissen aufwachsen. Was ich alles gehöre darüber. In protestantischen Bereich, in katholischen Bereich. So liberal. Dennoch, die Wunderkraft Gottes reicht weit. Schenkt mir auch so viel Hoffnung. Aber natürlich, das scharfe Urteil bleibt jetzt, trotz dieser Barmherzigkeit. Das scharfe Urteil Gottes bleibt und deshalb muss ich mit dem jetzt schließen. Darauf läuft dieser Bericht jetzt zu. Weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt, mich als etwas Besonderes, als der ganz andere, der ganz besondere Gott, gesetzt hat vor den Israeliten. Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben würde. Ihr beide habt nicht nach meinem Wort gehandelt. Ihr habt es eigenmächtig verfälscht und seid auf eure Denkspur gegangen, statt das zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Ja, jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, und ich. Nehmt eure Bibel und lest sie. Dankt für das Wort, dass ihr es habt. Das ist eine Gnade Gottes. Sag es den Menschen, mit denen ihr zusammen seid. Genau so weiter, wie es ist. Versucht nicht daran herum zu versieren. Und betet immer zu Gott dafür. Herr, lass mich nicht in Zweifel meine Wege gehen, sondern schenk mir dieses kindliche Vertrauen, diese wunderbare Beziehung, ganz kindlich Vertrauen zu deinem Reden. Dann wird es gut. Amen.